Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute hier für euch an den heimischen Mikrofonen. Erik, grüße dir.
Hallo meine Lieben und auf der anderen Seite wie immer der Markus, grüße dir.
Ich grüße euch da draußen. Ja, heute geht's wieder ab. Heute geht's wieder ab, wollte ich sagen. Wir kommen wieder enger getaktet für euch. Und weil eine echte Saison ja auch neue Spieler vorbringt, wollen wir heute mal mit unserem Gast Jonas Georgi über die Neuankömmlinge in Dresden reden, über altbekannte Spieler und über vielleicht den ein oder andere Veränderung im Kader. Aber bevor wir dazu kommen, hier ein paar News.
Und da haben wir die Monarchs Cheerleader waren auf einer Meisterschaft unterwegs und zwar der ESCC, das ist die East State Cheerleading Championship. Und da haben die aber mal abgeräumt. Also dabei waren die Mini Pearls, die Pretty Pearls, Blue Pearls, PSC und das Dance Team und die United Pretty
Group Stunt.
So, Groupstand. Letztere sind zweiter Platz in ihrer Disziplin geworden. Richtig geil. Und alle anderen vorher aufgezählten Teams haben überall den ersten Platz abgeräumt. Was war da denn los?
Ja, und damit haben 5 unserer Teams es zur deutschen Meisterschaft in Frankfurt geschafft, also sich dafür qualifiziert. Und da können sie dann auch nochmal zeigen, was sie können.
Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an diese geile Leistung. Also Wahnsinnssache.
Ja, absolut. Super starke Sache.
Des Weiteren gab es eine Mitgliederversammlung, die immer so vor der Saison stattfindet. Da wird Vorstand neu gewählt, beziehungsweise wurde der in diesem Falle bestätigt, also dass alle Vorstandsmitglieder bleiben. Dann wird so ein bisschen über die letzte Saison gesprochen, so ein Resümee gezogen und drüber informiert, was in der kommenden Saison alles so ansteht. Mittlerweile hat der Verein bereits über 1.100 Mitglieder, also es sind auch, ich glaube, wo wir das letztes Jahr erzählt haben, sind auch nochmal 100 mindestens dazugekommen. Und einen neuen Bauförderantrag wurde abgegeben für einen zweiten Kunstrasen bei der Stadt Dresden. Naja, mal gucken, wir haben ja jetzt erst einen gekriegt, mal sehen.
Ja, aber es ist mehr als nötig. Wir haben es ja letztens gehört, wo wir uns mit dem Damenteam unterhalten haben, wenn die dann hinten auf dem Acker trainieren müssen, wo zu Zeiten, wo die Bernie zum Spieltag auch genutzt wurde, dann der Parkplatz teilweise war, das ist schon Katastrophe. Also da muss definitiv ein zweiter Kunstrasen her. Kann man nur hoffen, dass die Stadt weiter so freudig dabei ist, uns zu unterstützen.
Ja, siehe 1.100 Mitglieder. Es gibt einfach mittlerweile so viele Mannschaften, da brauchst du mehr Platz. Ja, ansonsten gab es noch so eine schöne Gala, Markus.
Ja, die sächsische Sportlergala findet auch jedes Jahr im Frühjahr statt. Und da wurden die Monarchs zur Mannschaft des Jahres gewählt. Da dürfen wir uns auch alle gerne mal selber auf die Schulter klopfen, weil die Jury, die das wählt, besteht unter anderem aus uns Fans. Wir konnten da online mitmachen, haben ordentlich gewotet und damit sind die Monarchs erster Platz geworden.
Ah, Nino, die Monarchs haben dort gewonnen. Ich habe dort auch was gewonnen.
Ja, stimmt. Du warst einer der Glücklichen, die Freikarten gewonnen haben. Und deswegen musste ich mit dir zum Eishockey gehen. Was gar nicht so schlimm war, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das war das erste Playoff-Spiel der Eislöwen in der Serie. Und da waren wir mal da, haben mal den anderen Verein mit unterstützt. War ganz cool. Ich wusste erst gesagt gar nicht, dass dort ein Gewinnspiel da dran hing. Ich habe da irgendeine E-Mail gekriegt. Ach so, okay, cool.
Ich habe die Dame, die vor uns saß, ein bisschen genervt mit, was ist denn das, warum machen die denn das und was heißt denn das? Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war das zweite oder dritte Mal, dass ich bei einem Eishockeyspiel war und das letzte ist, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre her oder noch mehr. Es tut mir leid, ich habe keinen Plan von Eishockey, aber ich fand es echt gut. Also es hat Spaß gemacht, mal da zu sein. Eine besondere umstrukturierende Neuigkeit gibt es natürlich auch noch von Seiten der GFL. Die haben jetzt rausgelassen, dass die GFL 1 auf 12 Teams zusammenkürzen möchten. Bis 2028 soll das Ganze erfolgen. Wie genau der Plan dann aussieht, ja, das haben sie natürlich noch nie gesagt, da sind sie sich noch nicht so ganz sicher. Soll wohl schrittweise stattfinden, wie das dann auch in den unteren Ligen weitergeht, das ist, zieht ja alles einen Rattenschwanz nach sich. Wissen wir jetzt zu dem Standpunkt, zu diesem Zeitpunkt noch nie?
Man könnte jetzt spekulieren, dass dann halt irgendwie in nächster Zeit erstmal niemand aufsteigen darf oder sowas und dass das halt sukzessive abgebaut werden kann oder was weiß ich, zwei steigen ab und einer steigt auf oder sowas. Weil macht jetzt, wäre jetzt auch kacke, spielst GFL 2 und hast einfach die nächsten Jahre keine Chance aufzusteigen. Das wäre ja ein bisschen demotivierend.
Ist richtig. Was auf jeden Fall sein soll, dass die aktuelle Spielanzahl gleich bleibt. Also aktuell haben wir ja 12 Saisonspiele und 3 Playoff-Spiele, wenn alles glatt läuft. Und das soll beibehalten werden, die Anzahl der Spiele, dass eben, ja, da die Vereine rechnen ja auch mit den Einnahmen aus den Spielen. Und damit dort eben keine Einnahmeeinbußen entstehen, ja, soll die Spielanzahl eben gleich bleiben.
Aber Morges, was hältst du da grundsätzlich davon? Findest du das eine gute Idee oder kannst du dir vorstellen, warum das gemacht wird, so
pro und contra? Warum das gemacht wird, es stand ja, glaube ich, auch in diesem Statement drin, einfach um die Leistungsdichte zu erhöhen. Ja. Haben wir ja auch selber schon mal bemängelt, dass das Leistungsgefälle in der GFL einfach noch zu groß ist zwischen den Top-Teams und den Teams, die eher gegen den Abstieg spielen, dass es da eben zu große Diskrepanzen gibt. Grundlegend finde ich es eine gute Idee, dass man einfach das Spiel oder die Liga wieder spannender machen will, indem man eben die ein bisschen auf dem Weg zusammenkürzt. Auf der anderen Seite, ob man das unbedingt über die Anzahl der Teams regeln muss und nie vielleicht über das Thema Import regeln, weiß ich jetzt nie. Ne? Also Thema Import regeln im Sinne von Dual-Passport-Regeln und solchen Geschichten, dass man da vielleicht einfach eher eine Chancengleichheit erzielen kann, als jetzt eben die Anzahl der Teams runterzuschrauben.
Naja, und dann vielleicht hängt das so ein bisschen damit zusammen, wir hatten in den letzten Jahren auch so ein bisschen Probleme ja mit Teams, die halt weggeknickt sind, gar nicht unbedingt sportlicherweise, sondern ja, finanzielle Gründe, vereinsinterne Strukturen, Gründe, dass vielleicht manche Vereine, die jetzt eben nie so einen ganz starken Hinterbau haben, vielleicht der ersten Liga auch gar nicht gewachsen sind. Also wir haben es ja bei Köln gesehen, die sind damals dann zurückgetreten. Berlin hat es jetzt letztes Jahr erwischt und dieses Jahr gab es ja auch ein Team. Und ja,
die Kirchdorf Wildcats.
Genau.
Aber gut, der Vergleich hinkt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil gerade Berlin und also gerade Berlin Adler, die haben halt ein starkes Gefüge dahinter. Die haben eine starke Jugendarbeit und alles.
Die hatten große finanzielle Probleme das ganze Jahr.
Naja,
das, aber das kam dann auch erst am Ende raus und
das ist,
dass die gerade so ihre Saison stemmen konnten.
Das ist richtig, aber haben natürlich auch mit einem anderen Umfeld zu kämpfen. Wie viele Football-Teams jetzt auch noch mit der ELF dazu
gibt's
in Berlin und im Speckgürtel?
Die Ursache ist ja dann aber auch erstmal egal. Ich meine, im Prinzip, die Auswirkung war, die konnten ihre Saison nie bestreiten. Und
das ist wahr.
Was für Hintergründe das hat, ist ja erstmal zweitens. Und vielleicht ist es dieses Wort gesund schrumpfen, ich weiß es nie. Vielleicht ist es auch interessant für bisschen interessanter für Fans, die sich Spiele angucken, weil du sagst Leistungsdichte. Vielleicht ist das wirklich ein Punkt, dass auch Spiele vielleicht interessanter werden, dass die ein bisschen enger zusammenrücken. Kann natürlich jetzt daraus resultieren, dass du jetzt dann, wie gesagt, wer weiß, wie sie es machen, Nord-Süd, vielleicht wird das alles ein bisschen aufgeweicht und man hat mehr Auswärtsfahrten. Keine Ahnung, wie die Spieler das so finden.
Also ich bin halt echt mal gespannt, gerade wenn die sagen, okay, wir wollen nur noch 6 Teams pro Staffel, ne, 6 Nord, 6 Süd, wollen aber trotzdem 12 Regular-Season-Spiele. Wie gestaltet man den Spielplan? Jetzt ist man ja gerade wieder zurück zu den Interconference-Games gegangen. Mhm. Macht man das wieder, nimmt man das wieder weg, hat nur quasi die 6 Spiele in seiner Staffel hin und rück, jeweils gegen jedes Team dann noch. Und
dann kommst du auf 10 Spiele.
Na stimmt, und dann könntest du 2 Interconference noch dazu packen. Dann bist du wieder bei der 12. Stimmt, das ist so richtig.
Das wäre eine Möglichkeit. Also ich finde, es gibt, glaube ich, ein paar Pros, es gibt ein paar Kontras. Ich finde es interessant in erster Linie. Ich will das weder irgendwie ausschließen, dass das eine gute Idee ist. Oder ja, also ich bin da gespannt. Ich bin mal sehen. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie sie das jetzt eben abspecken auf die 12 Teams, wie sie sich das vorgenommen haben. Und dass das hoffentlich auch irgendwie halbwegs fair verläuft dann.
Ja, dass man jetzt nie einfach sagt, ihr müsst jetzt halt absteigen, falsch ist der Lack und ihr seid so schlecht gewesen.
Man erhöht den Beitrag, den die Vereine an Verband zahlen
müssen. Ja, weil man zwingt sie quasi raus. Das ist schwierig, definitiv. Nee.
Also ich hoffe, da gibt es einen vernünftigen Plan dahinter, gehe ich von aus und das werden wir dann werden wir sehen.
Apropos vernünftigen Plan, König der Überleitung, da sind wir wieder. Wir hatten heute auch noch einen vernünftigen Plan, nämlich mit unserem Gast.
Wie kann man sich nur so selber beweisen? Ja.
Ja, mit unserem Gast über die Neuzugänge zu reden.
Wie habe ich immer gesagt bei Carsten Spengemann, apropos, das Wort apropos ist keine Überleitung, das zählt nie. Das ist einfallslos.
Na super. Ja, deswegen finde ich das auch völlig okay, dass wir heute einen guten Plan hatten, mit Jonas Georgi über unsere Neuzugänge zu reden. Und das werden wir jetzt an dieser Stelle auch mal machen. Apropos.
Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Gast bei uns, mit dem wir über unseren Kader sprechen wollen. Wer ist gekommen, wer ist gegangen? Und das ist kein geringerer als Jonas Georgi. Hallo Jonas.
Hi, grüßt euch ihr beiden.
Ja, man kennt Jonas vielleicht noch, manch einem ist der Name noch ein Begriff, der hat bei den Monarchs mal gespielt und ist jetzt Reporter beim Sachsenfernsehen, genau. Stell dich doch einfach mal vor kurz und was du mit Monarchs zu tun hattest und ja, so ein bisschen deine Football-Vita einfach mal so umreißen.
Ja, mache ich sehr gerne. Also die ist relativ kurz. Also ich habe 2 Saisons bei den Monarchs gespielt, beziehungsweise war Teil des Teams. Bin im Jahr 2022 über einen Tryout reingekommen. Manch einer erinnert sich vielleicht, damals Florian Finke, glaube ich, gegangen und dann hat man einen neuen Kicker gesucht, hat ein großes Tryout gemacht und ja, ich wollte schon immer mal probieren, wie das ist, so Kicker zu sein. Hab's ausprobiert, hab mich nicht so schlecht geschlagen, bin dann auch unter Ulz Däuber damals noch direkt ins erste Team gekommen. Hab in der ersten Saison kein Spiel gespielt, war dann auch zeitweise noch verletzt. In der zweiten Saison war ich dann ein Spiel, das erste Spiel gegen Marburg damals, erster Kicker, habe da auch 100% gescored und wurde dann aber auch wieder gebencht durch Dylan Mogadam, der dann geholt wurde. Genau, und der wurde dann aber wieder gecuttet, sodass ich dann noch 2 weitere Spiele bekommen habe, bevor man dann Florian Finke wieder für die Playoffs zurückgeholt hat. Damals hat es ja dann leider nicht gereicht, gegen Schwäbisch Hall damals rausgeflogen im Halbfinale. Genau, und das war dann auch meine relativ kurze Football-Vita, habe mich dann aufgrund von Job und Karriere gegen eine weitere Saison entschieden, da ich auch aus Leipzig hergefahren bin. Genau, und habe aber letzte Saison die Monarchs bei vielen Spielen und dann auch im Finale in Essen als Reporter für Sachsenfernsehen begleitet, was auch sehr großen Spaß gemacht hat.
Ja, das glaube ich gerne. Wie ist es so, manch ein Spieler, der jetzt beim GFL-Team der Monarchs vielleicht nicht so lange dabei war oder nicht so erfolgreich war, hat es ja dann nochmal woanders probiert. Im Umland von Dresden hat man ja da gute Chancen, im etwas unterklassischen Bereich zu spielen. War das für dich eine Option?
Ja, ich habe tatsächlich zwischendurch überlegt, nochmal bei den Leipzig Lions anzufangen, die ja jetzt in die zweite Liga aufgestiegen sind, aber warum ich damals auch mit Football aufgehört habe, war einfach der Grund, dass das sehr zeitintensiv ist. Genau. Und ich so durch den Job schon sehr gut eingespannt bin, auch am Wochenende. Und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden, noch eine Saison anzufangen, aber ich denke immer mal wieder drüber nach, ob man doch nochmal anfangen sollte, aber ja, je mehr Jahre ins Land gehen, desto länger ist ja auch die Spanne dann zwischen aktiver Karriere, sag ich mal, oder aktiver Spielzeit und der jetzigen Zeit. Von daher mal schauen, vielleicht treibt es mich irgendwann nochmal auf ein Footballfeld.
Und von was für einer Sportart kamst du vorher oder hast du vorher überhaupt was gemacht?
Typischer Fußballer natürlich, 13 Jahre Amateurfußball gespielt und dann Kicker-Tryout probiert, genau. Okay. Bisschen Kampfsport gemacht, viel Kraftsport, also alles mal mitgenommen. Habe ja auch Sport studiert, Sportwissenschaften, von daher viele Sportarten ausprobiert.
Ja, typisch. Flori war ja auch vorher Fußballer, also das liegt dann nahe, dass man dann eher Kicker wird als vielleicht D-Liner oder sowas, das definitiv. Jonas, wir wollen ja heute ein bisschen mit dir vor allen Dingen über unser neues Team reden, also neu im Anführungsstrichen sind ja wieder einige neue Spieler dazugekommen, aber auch natürlich einige konnten wir zum Glück halten. Und bevor wir so reingehen und mal die einzelnen Spieler, die dazugekommen sind, ein bisschen versuchen vorzustellen für euch, jetzt mal so, die Teamvorstellung ist fast durch, wie schätzt du das Team diese Saison ein? Was hast du für Erwartungen?
Also Ich habe mir das Team jetzt auch mal da nochmal genauer angeschaut. Ich finde es eine sehr gute Mischung aus ja, alten, erfahrenen Spielern sozusagen und aber auch den Imports. Man hat ja einige Imports auch in dieser Saison verpflichtet und ich glaube, man hat auch die Abgänge, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, sehr gut aufgefangen. Ich bin sehr gespannt auf einige Imports, die mit dazugekommen sind. Ich bin natürlich immer gespannt auf den neuen Quarterback, was man da in Dresden hat, man ja gutes Netzwerk, sage ich mal, hat ja auch die letzten Jahre gut geklappt. Also ja, es ist, glaube ich, ein gutes Team aus vielen erfahrenen Spielern, aus dem Kern, den man halten konnte, aber auch neuen spannenden Imports. Von daher bin ich da guter Dinge, dass die Monarchs auch in diesem Jahr wieder eine gute Mannschaft aufgestellt haben.
Hast du grundsätzlich eine Meinung zu dem, naja, strittigen Thema Imports eben? Also da gibt es natürlich immer Fans von anderen Teams, die dann sagen, ja, hier ist ja nur eine Söldnertruppe unterwegs. Potsdam letztes Jahr, Dresden, wir hatten da auch nie viel weniger Imports. Wie siehst denn du das? Siehst du das auch eher kritisch oder ja?
Also ich finde, und auch in der aktiven Zeit habe ich es mitbekommen, dass Imports ungemein die Liga bereichern. Also ja, ich kenne die Diskussion auch, dass man ja irgendwie die GFL stärken will mit deutschen Spielern, dass die dann eben auch mehr Spielzeit bekommen. Aber ich finde, gerade Imports sind super wichtig für ein Team, für die Stimmung, aber auch um einfach gerade jungen deutschen Spielern zu helfen, noch besser zu werden. Und auch das war auch in meiner Zeit so, die waren super nett, super supportive und von daher, ich glaube, die Liga lebt auch so ein Stück weit natürlich von den Imports. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da eigentlich immer ja, eher positiv dem gegenüber gestanden und sehe das weniger kritisch, dass man so viele Imports hat.
Ja, genau. Ich finde auch, ich meine, die GFL ist nun mal die höchste deutsche Spielklasse, die wir hier haben. Und ich finde, zu einem gewissen Teil sollte auch der Anspruch sein, dass man einfach das Bestmögliche, den bestmöglichen Football zeigen kann. Und ich meine, der amerikanische Importteil, der ist ja auf jeden Fall reglementiert. Das nutzen alle soweit aus, alle Teams. Also da ist auf jeden Fall mal Gleichheit. Und was jetzt europäische Imports betrifft, wenn es da in einem Nachbarland oder irgendwo ein Spieler ist, der einfach super gut ist, warum nie nehmen? Also ich finde das vollkommen in Ordnung.
Ich muss sagen, ich hatte mal mich mal mit Leonardo Mattassini, unserer 95, unterhalten. Der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Klar gehen die Imports vorne weg, aber die deutschen Spieler zeigen halt, wo es lang geht. Und das ist halt wirklich so ein Punkt. Ja, es ist schwierig, wie Jason Irmscher das sieht. Ne? Es ist immer noch die German Football League und nie die Ich-Kauf-Mit-Zusammen-Football-League. Ist ein schwieriger Punkt. Kann man, glaube ich, lange drüber diskutieren. Aber ja, man muss halt versuchen, eben eine schlagkräftige Mannschaft zu bilden. Und das wird natürlich nie einfacher. Jetzt auch mit der ELF zusammen hast du natürlich hier im deutschen Raum viele Spieler, die dann eben dort ihr Glück versuchen, die du dann halt vorher vielleicht in deinem Kader hattest. Und die Lücken müssen halt gefüllt werden. Und das kann man nie immer mit dem Nachwuchs nur aufstocken, wenn man eben sich das Ziel auf die Fahne geschrieben hat, deutscher Meister zu werden.
Ja, Quintessenz wäre im Zweifel Qualitätsverlust, wenn du sagst, wir holen halt unsere 4 Amis und mehr nie. Wie die Frage, wie ja, wie ansehnlich der Football dann am Ende noch ist. Das aber ja, also ich finde, eine gute Mischung sollte es schon sein. Nur Imports wollen wir auch nie haben. Aber ich würde sagen, damit können wir doch einfach mal so ein bisschen das Team jetzt anfangen vorzustellen. Also wir haben uns heute vorgenommen, wir werden euch jetzt nie jeden Spieler runterrattern, den die Monarchs im Kader haben werden, wie wir es, glaube ich, schon das ein oder andere Jahr mal gemacht haben. Denn die Spieler, die geblieben sind, die wir schon, unser deutsches Fundament, brauchen wir jetzt nie nochmal vorstellen. Ihr wisst, dass Aaron Weil zurückkommt, ihr wisst, dass Erik Seidel wieder da ist und so. Die kennt ihr alle, die würden wir einfach außen vor lassen und wir gehen dann einfach nur auf die, auf die Neuzugänge ein, ob es jetzt Imports oder deutsche Spieler sind.
Ja, würde ich auch sagen, starten wir einfach mal direkt mit der wichtigsten Position, mit unserem Quarterback, auf den wir alle sehnlich gewartet haben. Justin Miller tritt in die Fußstapfen von Brock Doman und Care Lyles aus dem letzten Jahr. Ja, was gibt's über den jungen Mann zu sagen? 41 Spiele hat er für die Southern Utah Thunderbirds gemacht. Von 2019 bis 2023 war er da aktiv. Und das auch relativ gut, muss ich sagen. Es ist wieder so typisch, was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist. Wir haben wieder meiner Meinung nach eher einen Pocket-Passer als diesen Dual-Threat-Quarterback, den ja ja, Potsdam zum Beispiel letztes Jahr hatte. Wenn ich ja sehe, er hat zwar 110 Rushing Attempts und hat auch 9 Touchdowns erzielt in den Jahren, aber ist insgesamt für minus 110 Yards total gelaufen. Also das ist auch natürlich so eine Sache. Ein bisschen auf der Flucht gewesen, der Gute, öfters mal.
Ja, aber also ich habe mir so ein bisschen Tape, was ich finden konnte, von ihm angeguckt. Der Mann ist 1,91 Meter groß und wiegt 95 Kilo. Und der kann schon auch mal laufen und der ist halt ein kräftiger Bursche, den kriegst du dann auch schwer zu tackeln. Und ich kann mir vorstellen, dass in den ein oder anderen kritischen Momenten er uns so das letzte First Down irgendwie auch noch holen kann. Also und der hat einen Bombenarm, so wie ich das gesehen habe. Ich finde, ich habe da so recht viel Übersicht mir eingebildet gesehen zu haben mit meiner nicht vorhandenen Expertise. Und dass er auch so seine Reads durchgeht bei Pässen und jetzt nie gleich den Erstbesten, der im Spielzug gedacht war, nimmt, sondern eben guckt, ob der auch frei ist und Ruhe bewahrt und auch sieht, wenn er Druck bekommt, dass der hat halt wirklich Übersicht einfach über das Feld. Und da ist halt auch schön groß und kann über seine O-Line drüber gucken. Ist auch hilfreich.
Das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, ja. Wenn der Brock Domann war ja letztes Jahr, da war er ein bisschen kleiner. Dort hat man ja manchmal schon das Problem gehabt, sieht er seine Passempfänger denn dann überhaupt? Das haben wir dieses Jahr hoffentlich nie, das Problem. Und er ist ja auch, Justin Miller ist ja auch nie umsonst Rekordhalter an seiner ehemaligen Uni mit, ich glaube, meisten Touchdown-Pässe, meisten Passversuche, meisten Pass-Yards. Also da hat er auf jeden Fall schon mal die Messlatte hochgelegt. Kommt mir auch direkt wieder so ein bisschen Stephen Duncan in den Sinn, der ja auch relativ groß und war und öfters mal, also er hatte zwar auch so seine hektischen Momente manchmal, aber er war auch ruhig im Großen und Ganzen und hat ja auch teilweise die Liga dominiert mit manchen Sachen, bis halt dann Potsdam kam.
Und das stimmt, er erinnert einen wirklich daran, außer die Agilität, die hatte Stephen gar nicht. Wie so ein Baum, wenn er mal loslaufen musste, und das ist bei Justin Miller, sah das ein bisschen anders aus.
Jonas, du hast ja schon gesagt, du bist gespannt auf den Quarterback, was erwartest du von ihm?
Naja, wie Erik schon richtig gesagt hat, der ist ja, also der bringt eine unglaubliche Physis mit und ähnlich halt wie Steven damals, den kriegt man erstens mal nicht so leicht weggetackelt und wenn er wirklich so einen guten Arm hat und auch die Spielintelligenz, die man sich von ihm erhofft, ich glaube, dann kann es auch eine richtige Waffe werden für die Dresden Monarchs. Dass er jetzt vielleicht nicht so ganz beweglich ist und nicht ganz so ein Rusher, das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn der Quarterback dann losrennt und die meisten werfen sich ja dann auch mit Kopf voran in die Gegner rein. Das ist ja dann auch, ja, manchmal auch mit Verletzungen oder so verbunden. Von daher, ich denke mal, dass das eine sehr gute Wahl ist. Ich glaube auch, dass er mit die Liga dominieren wird. Davon gehe ich aus, weil ich glaube, auch in den letzten Jahren hatten die Monarchs auf der Quarterback-Position eigentlich nie in den Fehlgriff gelandet, zumindest in der Zeit, wo ich da war, waren das eigentlich immer sehr, sehr gute Leute. Von daher, ich bin gespannt, aber bin da auch guter Dinge, dass das auch in diesem Jahr wieder ein gutes Match ist.
Ja gut, also ein Fehlgriff, also Fehlgriff ist jetzt vielleicht falsch, aber als Austin Carter Samuels da war, der sich ja dann dummerweise verletzt hatte, kam er dann, jetzt habe ich den Namen vergessen, fuck, der dann als Ersatz kam zum zweiten oder dritten Spieltag. Der Kollege war leider nie der beste Quarterback, das muss man ehrlich sagen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich...
Ja, das ist ja manchmal, das ist ja dann im Zweifel offensichtlich ja auch dann eine Notlösung. Man hat natürlich ein paar Spieler gescoutet und ein paar auf dem Zettel noch stehen, aber vielleicht waren die obersten 3, 4 schon irgendwo anders mittlerweile hin und... dann nimmst du halt irgendeinen anderen.
Aber niemand, kein System ist unfehlbar. Hat man ja in der Saison 22 dummerweise sehen dürfen.
Aber ansonsten ist das Scouting der Dresden Monarchs ja schon eigentlich generell immer on point. Und das erhoffe ich mir dann auch vom nächsten Spieler, der eine sehr wichtige Rolle in der Offense einnehmen wird. Der hat große Fußstapfen zu füllen von Nico Burrow. Und zwar ist das der Running Back Tofunmi Lala, der kommt aus...
Interessanter Name.
Ja, der kommt aus Großbritannien und hat dort, der ist noch recht jung, der hat dort an der Nottingham Gold University gespielt, von 21 bis 23. Und letztes Jahr hat er kurzzeitig mal bei den Hamburg Sea Devils in der ELF gespielt und danach ist er wieder zurück nach England. Und ich habe auch gelesen, dass er in England mal ich glaube, Offensive Rookie of the Year geworden ist in der englischen Liga und auch Nationalmannschaft spielt, wenn ich mich dann nicht täusche.
Das, ja, genau, sowas habe ich da auch in Erinnerung. Also, wie du sagst, bei ihm bin ich da auch sehr gespannt, ob er die Fußstapfen ausfüllen kann. Wird hoffentlich ein gutes Pendant mit Yassan abgeben, der ja auch wieder zurückkommt und dort ordentlich für Furore sorgen wird, hinter der Offense Line sich da durchzuwühlen. Haben ja auch dieses Jahr wieder ein Fullback nominell im Kader mit Sylvan Froese. Bin mal gespannt, was das für das Offense-System heißt. Und ansonsten, Jonas, du hast ja noch auch unseren einen deutschen Zugang, Leon Hackel ist ja, glaube ich, auch als Running Back dazugekommen. Mit dem hast du dich mal kurz unterhalten oder zumindest ein paar Punkte rausgefunden, was genau. Man von ihm, wie sein Weg nach Dresden war.
Leon Hackel, da ist die Vita eigentlich relativ kurz, ein sehr junger Spieler, der in der Jugendnationalmannschaft schon Spiele absolviert hat, kommt von den Nürnberg Rams, kam aus der Jugend der Rams und ja, macht jetzt seinen nächsten Step hier bei den Dresdnern, aber ich gehe auch davon aus, dass er, wie ihr schon gesagt habt, sich hinter Yassan, Lala und auch bestimmt Arne Stephan erstmal einfinden wird. Ich glaube, der nimmt da eher die Rolle ein, dass er ja viel von den erfahrenen Spielern lernen kann. Ich meine, Arne Stephan hat ja auch in der letzten Saison gute Leistung gezeigt, wenn er da gespielt hat. Also ich denke mal, hinter denen vielleicht die Nummer 4. Für den wird es einfach darum gehen, erstmal ja überhaupt im Herrenbereich Erfahrung zu sammeln. Also wie gesagt, junger Spieler mit Potenzial, aber natürlich jetzt noch nicht der gesetzte Spieler.
Ja, Nürnberg Rams haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht, da kam ja David Baum dann her. Wollen wir uns doch auch mal noch das Wide Receiver Core anschauen. Das ist ja natürlich wie jedes Jahr auch wieder durchsetzt von europäischen und amerikanischen Importspielern. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch dort einige deutsche Namen, die man nie außen vor lassen darf. An der Stelle vielleicht schon mal der Einwurf für alle, die es bisher vermisst haben. Leon Otto wird dieses Jahr nicht im Kader sein. Der macht eine Pause aufgrund seiner Ausbildung. Ob er danach zurückkommt oder nächstes Jahr wieder dabei ist, das wissen wir jetzt natürlich noch nie. Aber dieses Jahr ist er auf jeden Fall erstmal nie im Kader. Wird natürlich auf der anderen Seite auch sicherlich mehr Spielzeit für vielleicht zum Beispiel Anthony Titel heißen oder Simeon Oehme, der letztes Jahr aus Leipzig zu uns gewechselt ist, die beide ja wieder im Kader. Auf der anderen Seite haben wir natürlich uns dadurch kräftig verstärkt. Der wichtigste Name wird dieses Jahr definitiv Tyler Hudson sein, amerikanischer Wide Receiver Import, der mich dort auch so ein bisschen an, Austin Mitchell erinnert hat. Ricky Smalling war sicherlich kein schlechter Wide Receiver, aber irgendwie hat mir bei ihm immer so ein bisschen was gefehlt, wenn er auf dem Feld stand. Deswegen bin ich da mal gespannt, was uns mit Tyler Hudson erwartet. Auf jeden Fall erwarte ich von ihm ein bisschen mehr diese Explosive Plays, wie wir sie mit Austin hatten.
Ja, das sind auf jeden Fall, also Austin und Ricky waren auf jeden Fall zwei verschiedene Receiver-Typen. Austin Mitchell war halt klein, schlank und schnell ohne Ende, konnte schnelle Richtungswechsel, war sehr explosiv im Antritt. Und Ricky war eher so der große Body-Receiver, der auch mal einen Gegner, einen Cornerback ausboxen kann in der Man-Verteidigung und in Traffic halt auch die Bälle fangen kann, wenn da viel Gerangel ist, weil er halt sich einfach körperlich anders durchsetzen konnte. Also ich fand das schon trotzdem ziemlich cool, aber es ist halt eine andere Art. Und du meinst, Tyler Hudson kommt mehr Austin gleich. Ich habe kein Bild von ihm vor Augen gerade.
Naja, zumindest so ein bisschen von der Agilität her. Manchmal wirkte Ricky halt ein bisschen schwerfällig. Er war keine Frage ein Top-Receiver sicherlich, aber er wirkte in manchen Situationen eben durch seine, wie du sagst, seine Manpower eben auch ein bisschen schwerfällig. Und das habe ich eher das Gefühl, dass Tyler da ein bisschen agiler ist. Sicherlich würde er sich auch mit Brock Doman mal unterhalten haben über Dresden, weil die beiden haben zusammen ein oder zwei Jahre in Louisville gespielt. Also vielleicht hat er sich da mal ein paar Impressionen geben lassen, ob es sich lohnt, nach Dresden zu kommen. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil sonst wäre er ja nie hier.
Genau, also seine meiste Zeit am College hat er auf der University of Central Arkansas verbracht. Da war er 3 Saisons lang und hat da im Schnitt 1.000 Yards pro Jahr gefangen und fast 9 Touchdowns, also im Durchschnitt, ne? Und danach, wie du sagst, war er ein Jahr in Louisville und hat von Brock Doman Pässe gefangen, und zwar 1.000 Yard in dem Jahr und 2 Touchdowns.
Und er durfte sogar mal NFL-Luft schnuppern.
Ganz genau. Die LA Rams haben den 2023 als Undrafted Free Agent geholt. Also quasi durch einen Draft ist er durchgerasselt, da hat ihn keiner genommen, aber danach können Teams ja immer noch Leute verpflichten. Und dort hat er halt zumindest, war halt im Trainingscamp mit und hat die Offseason mit bestritten und durfte bei zwei Preseason-Spielen auf dem Feld mit sein und spielen, aber in den Saisonkader hat es dann nie geschafft.
Wer es bei uns aber dann auch wieder in den Kader geschafft hat, oder wen wir neu im Kader begrüßen dürfen, sind die Brüder Joel und Janne, oh Gott, Serkele, hoffentlich war das jetzt richtig.
Schön, dass du es übernommen hast.
Ja, du hattest dafür den Running Back kein Thema. Die kommen aus Finnland und ja, finnische Spieler, die mögen Dresden, beziehungsweise Dresden mag finnische Spieler, kann man sagen. Die beiden haben zusammen bei den, meine Güte, Senjoki Crocodiles gespielt. Und ich sage dir, in der Vorbereitung, ich habe wieder versucht, mich mein Finnisch aufzufrischen und finnische Stats gelesen. Es ist anders schlimm. Dank OpenAI kann man ja jetzt frei übersetzen auf dem Handy, das hat mir viel geholfen. da habe ich nämlich noch rausgefunden, dass Janne, ich glaube, das ist der jüngere von beiden Brüdern, bisher 30 Touchdowns gefangen hat. Und Janne ist der ältere, so rum, jetzt ist richtig. Und Joel, der vorher auch die Jugendmannschaften deines Teams dort durchlaufen hat, nochmal spreche ich den Namen nie aus, ich sag's euch, der hat immerhin schon 7 Touchdowns im Männerbereich gefangen und beide sind auch seit 2021 finnische Nationalspieler. Also dort bin ich auf jeden Fall gespannt, die werden sicherlich nie oft beide zusammen auf dem Feld stehen, aber ich glaube, das ist so ein Wechselspiel mit den beiden, könnte ich mir gut vorstellen, was uns dort erwartet.
Ja, die sind auch verschiedene Receiver. Also ich gucke gerade einfach nur auf die harten Zahlen hier, weil du sagst, Jan ist der Ältere, der ist 26 und Joel ist 24. Und Janne ist 1,92 groß und wiegt 94 Kilo und sein kleinerer Bruder ist halt auch wirklich kleiner, der ist 1,78 und 85 Kilo. Die bringen dann wahrscheinlich auch einfach verschiedene Receiver-Arten mit aufs Feld und die Gegner werden verwirrt sein, welchen Finn sie da jetzt vor sich haben. Vielleicht sehen sie am Ende noch ähnlich aus, das wäre natürlich, na gut, die haben Helm auf.
Doch auf die Zahlen gucken, Mist. Jonas, siehst du, wie ist das eigentlich, wie hält man solche Spieler am besten auseinander? Also gut, da als Kicker, wie siehst du das, wenn man jetzt den Wide Receiver sieht und die sehen sich relativ ähnlich von der Körperstatur her, weil Spielertyp ist ja dann doch schon mal unterschiedlich. Wie stellt man sich auf sowas ein, dass man jetzt weiß, kacke, jetzt habe ich den vor mir, jetzt muss ich vielleicht so und so spielen?
Also wie Erik meistens schon richtig sagt, man erkennt es ja meistens nur an den Nummern, an den an der Art, wie der Spieler spielt, wie er vielleicht läuft. Das ist, glaube ich, so das Einzige, woran man irgendwie die Spieler unterscheiden kann. Aber ansonsten bereitet man sich ja gerade als Gegner, ich jetzt natürlich als Kicker eher weniger, aber man bereitet sich ja natürlich dann auch speziell auf diese Schlüsselspieler vor, wie die so drauf sind, wie die so spielen, welche Art die so aufs Feld bringen. Gerade wenn jetzt auch bei den Wide Receivern ist das ja immer so eine Sache. Ich glaube, da stellt die Defense sich dann auch nochmal anders drauf ein. Auf die Serkele-Brüder zum Beispiel oder auch auf Tyler Hudson. Das wird für mich auch zum Beispiel ein Schlüsselspieler werden von Justin Miller. Davon gehe ich ganz stark aus. Also von daher, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man sich auf sowas einstellt. Aber ja, ich glaube, das ist immer viel Videostudium und gibt ja dann immer so Dinge, die jeder Spieler macht oder so Moves, die jeder Spieler so drauf hat. Ich glaube, da kann man sich im Vorfeld ganz gut drauf einstellen.
Ja, und das ist immer das Schöne, wenn man wirklich einen tief aufgestellten Kader hat, wenn man halt wirklich Variationen an Spielern pro Position zu bieten hat, dass man, wenn man ein bisschen durchwechselt, weil klar, der Gegner stellt sich auf alle Spieler ein, aber es ist halt umso schwieriger, wenn der Gegner nur 3 Receiver hat, dann kannst du das besser vorbereiten, als wenn du dich irgendwie auf 8 Receiver vorbereiten musst. Und das ist immer schön, natürlich auch so aus Verletzungsvorbeugungsgeschichten, dass du immer einfach einen tiefen, breiten Kader hast.
Als letzten Wide Receiver Import können wir euch noch vorstellen, Aaron, oh Gott, jetzt habe ich bloß D. Perez geschrieben, ich habe schon wieder vergessen, wie sein Zweitname war, siehst du, gut vorbereitet mal wieder. Der kommt auch aus einer Gegend, die in Dresden schon oft vertreten war, nämlich aus Spanien von den Barcelona Dragons. quasi da 1:1 Tausch, fast mit Jordi, hätte ich gesagt. Der kam ja von den Dragons, ist jetzt zurück in die ELF zu Madrid gegangen, hat dort ärgerlicherweise auch gleich noch Lucas Masero und Nico Barrow mitgenommen. Gerade bei Lukas finde ich es ein bisschen schade, dass wir den nie wiedersehen. Hätte mich sehr gefreut, wenn der nochmal ein Jahr dran gehangen hätte in Dresden. Aber so ist es halt. Ja, der Aaron aus Barcelona, der hat da schon auch also ein paar Stationen hinter sich, war unter anderem auch mal in Finnland bei den United Newland Crusaders. Das ist mal ein Teamname, was man auch vernünftig aussprechen kann. Herrlich. Und in der ELF hat er letztes Jahr 7 Spiele gemacht und hat dort immerhin 163 Yards und 2 Touchdowns gemacht. Mal gucken, was das so für ein Typ ist, was uns da für ein Spielertyp erwartet. Sicherlich wird da immer eine bunte Mischung auf dem Feld stehen von den Wide Receivers, die wir hier haben. Immer wird da sicherlich auch ein Deutscher dabei sein. Und da haben wir ja, Jonas, du hast da ein bisschen was rausgesucht, auch noch Zugang gefunden von einem deutschen Wide Receiver.
Ja, ganz richtig. Konstantin Stricker, den kennt man vielleicht noch oder manche Dresdner werden den gewiss noch kennen. Der hat ja bereits eine Dresdner Vergangenheit, hat 2018 mit 13 Jahren bei den Dresden Monarchs im U15 Flag Team angefangen, Football zu spielen, dann auch bis zur U19 gespielt. Dann war er mal ein Jahr im Ausland, hat dort an der North Mac High School weitere Erfahrungen gesammelt, ist dann wieder zurückgekommen. War dann im Sommer 2023 ist er nach Schwäbisch Hall an die Academy gegangen, aufs Internat, hat dort dann noch die 2 Jahre Jugendfootball gespielt, auch in der GFL einige Spiele absolviert und kommt aber jetzt wieder zurück nach Dresden, war bei den Unicorns einer der Captains, war MVP, also auf jeden Fall ein vielversprechender Spieler, für ihn wie gesagt die Rückkehr in die Heimat und er freut sich auf jeden Fall, hat er mir verraten, dass er jetzt wieder Teil des Top-Teams ist, freut sich auf die Fans, auf die Atmosphäre, auf die Mannschaft. Also ich denke, von dem kann man auch einige gute Sachen erwarten.
Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, gerade ein junger Spieler, der in seinem ersten Jahr gleich Kapitän und Offense-MVP geworden ist. Also und das bei einem Team wie den Unicorns, jetzt nie irgendwo in der 3., 4. Liga, sondern wirklich auch in eben der Top-Teams der GFL. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Dort, da, sagen wir mal, ist die Messlatte aber, glaube ich, auch hochgelegt. Ne? Muss man ja auch sagen, wenn er jetzt nach Dresden kommt und dann eben sowas vorweisen kann, da will man dann auch schon mal sehen, dass das eben auch nach der 2. Saison geht.
Genau, und Zitat von Konstantin, er freut sich Part dieses Top-Clubs und den heftigsten Fans zu sein. Also der freut sich auf jeden Fall auf unsere Verrückten in den Stands und ich hoffe, wir werden den ordentlich begrüßen können.
Die Chance wird er sicherlich gleich haben am ersten Spieltag gegen Leipzig. Da wird sicherlich die gemeine Fanschaft wieder froh sein, endlich wieder Football zu sehen. Und da wird es gleich wieder richtig rund gehen im großen Stadion.
Da gehe ich von aus. Und bei den Preseason-Spielen wird ja auch immer ein bisschen durchgewechselt. Also ich glaube, so in der letzten Vergangenheit hatten wir dann immer, dass in der ersten Hälfte irgendwie so ein bisschen die Starting-Leute gespielt haben hauptsächlich und dann so ein bisschen durchrotiert wurde. Mal gucken, wie wir das dieses Jahr machen. Aber
ja, beim Sachsen-Bowl ist es ja nochmal anders. Ne? Da haben sie ja letztes Jahr haben ja tatsächlich gar keine Imports gespielt. Da haben ja nur die deutschen Spieler gespielt. Ich weiß nicht, ob sie das dieses Jahr beim Sachsen-Bowl auch wieder so machen wollen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Genau. Da haben wir die Skill-Positions in der Offense abgearbeitet und dann haben wir noch 2 O-Liner für euch. Und zwar ist das der Axel Nyquist. Der kommt aus Schweden. Der ist 2024 mit den Karlstad Crusaders schwedischer Meister sogar geworden. Und das Lustige ist, der hat 2015 als Quarterback und als Running Back angefangen zu spielen. Ja gut, wie es so häufig so ist, dass in der Jugend die Positionen ab und zu mal noch verändert werden. Und dann gehe ich mal davon aus, dass er dann irgendwann angefangen hat, heftig zu wachsen und Masse aufzubauen. Da ist er dann vom Running Back 2022 wurde er dann quasi umgeschult und in die O-Line gesteckt und hat an der Wick Academy gespielt. Ja, also da ist auf jeden Fall Verstärkung für die großen, kräftigen Jungs, die ja immer händeringend gesucht werden. Das liest du immer von allen Teams. In den Preseasons kommt zum O-Line-Tryout, die sind immer gefragt.
Und wenn wir davon groß und kräftig reden, dann ist halt auch groß und kräftig gemeint. Also ne, ich habe ja mal hier die Spielerliste. In der O-Line ist knapp unter 130 Kilo das Minimum. Also da sind alle so um den Dreh dabei. Das heißt also auch für euch da draußen, wenn ihr denkt, ach nee, ich und Ball und irgendwie groß Sport, das ist alles nichts für mich, weil körperlich schaffe ich das nie. Leute, ihr seht, ne, wenn ihr, was weiß ich, 1,90 und 120 Kilo auf die Waage bringt, ab zu den Monarchs, die nehmen euch mit Handkuss auf jeden Fall, das kann man sagen. Was ich noch zu Axel Nyquist interessant fand, in seiner letzten Saison hat seine O-Line nur insgesamt 9 Sacks zugelassen in der ganzen Saison. Das ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, ziemlich stark, wenn man so selten seinen Quarterback zu Boden kommen sieht.
Und er ist auch sehr jung, der ist gerade mal 21, ne? Und dann gleich den Schritt in die GFL und dann zu einem Top-Team der GFL auch. Also da scheint was in ihm zu stecken, was die Coaches gesehen haben.
Ja, apropos jung, da können wir auch kleiner sagen, der Mannschaftspapa ist auch zurück, Daniel Stechbart. das passte jetzt gerade so schön rein. Der gute Mann kann es einfach nie lassen, der möchte immer noch mal ein bisschen auf dem Feld stehen. Ich sage jetzt nie, wie alt er tatsächlich ist, aber ich kann sagen, es fangen jetzt Spieler an, die könnten locker seine Kinder sein, die jetzt in die Männermannschaft hochgekommen sind. Jonas, hast du davon profitieren können, das mit so erfahrenen Spielern zusammenzuspielen?
Ja, definitiv. Also gerade auf der Kicker-Position hatte ich ja mit Dylan einen sehr, sehr guten Kicker auch wenn er dann gecuttet wurde. Der hat mir wahnsinnig viel beigebracht und über Florian Finke, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht viele Worte verlieren. Das ist selbsterklärend, das ist ja, für mich der beste Kicker überhaupt. Ich habe jetzt auch nochmal die Stats angeschaut, also auch relativ erfolgreich in der letzten Saison gewesen und der hat mir auch wahnsinnig viel beigebracht, auch gerade was so die mentale Seite des Kickens angeht. Da hatte ich eher immer meine Probleme als bei der Kraft und bei der Athletik. Und die haben mir beide eigentlich sehr, sehr gut gezeigt, wie man kickt, aber ich glaube auch generell, wenn man sich jetzt das Team anschaut, wenn man sich jetzt auch die O-Line anschaut, mit Hermann Schramm, mit Philipp Most und Aaron Wahl, dahinter noch Felix Bonn. Ich glaube, da haben die Monarchs auch in dieser Saison wieder eine wahnsinnige O-Line, die wahnsinnig erfahren und qualitativ hochwertig ist. Und ich glaube auch gerade, dass die jungen Spieler wie den Vincent Dank oder einen Goldmann, aber auch einen Katschmann, ja, da sehr gut lernen können von den älteren, erfahrenen Spielern.
Das ist absolut richtig, das stimmt. Noch eine Position, also auch noch ein O-Liner, der zu uns kommt, was mal ein Spielertyp oder ein Spieler aus einer Region, den wir lange nie da hatten, aus Australien verstärkt uns Lorenz, oh Gott, Mayo, hoffe ich, wie auch immer.
Man weiß es.
Bei ihm finde ich vor allen Dingen interessant, ne? Auch relativ jung, 23 Jahre alt, hat schon einige Stationen durch, hat Basketball gespielt, hat Leichtathletik gespielt, hat Badminton gespielt, ist jetzt beim Football gelandet. Also gerade so dieser Schritt vom Badminton zum Football ist für mich schon ein ziemlich gewagter, muss ich ehrlich sagen.
Vor allen Dingen in die O-Line. Also ich habe selber mal, weiß gar nicht, 2-3 Jahre Badminton in so einem AG-Verein, keine Ahnung, gespielt. Und da muss man schon eher schnell und wendig sein. So einen O-Liner sehe ich da nicht. Da wird bestimmt auch irgendwie dann nochmal die Fruchtzwerge reingehauen haben, um noch ein bisschen zu wachsen und kräftiger zu werden.
Ja. Auf jeden Fall hatte unser ehemaliger Headcoach John Lightyear, da glaube ich bestimmt seine Finger mit im Spiel, dass wir mal wieder einen Spieler aus Australien zu uns gelotst haben. Also Jonas, wenn du noch einen Spieler aus der Offense hast, auf den wir noch Blick werfen sollten, dann ist es jetzt deine Chance. Ansonsten würde ich dann schon mal Richtung Defense schielen wollen.
Nee, ihr habt da eigentlich alles sehr gut zusammengefasst. Für mich noch ganz cool, glaube ich, dass Erik Seidel auch wieder mit an Bord ist. Es ist vielleicht für viele ein Selbstläufer, aber ich finde, ja, wahnsinnig wichtig auch auf und neben dem Feld und für mich damals auch und aber auch für die ganzen anderen Spieler, die immer neu ins Team kommen, auch immer ein guter Schlüsselspieler, der da die jungen Spieler gut aufnimmt und denen da auch gute Ratschläge gibt. Von daher cool, dass der wieder zurück ist, dass er noch eine Saison macht sozusagen. Das ist der einzige Spieler, der jetzt für mich noch erwähnenswert war. Den Rest habt ihr ja alles schon sehr gut analysiert.
Ja, es gibt immer so wichtige Leute, die einfach für die Lockerroom-Chemie wichtig sind und den Team-Spirit an die Neuen irgendwie weitergeben kann.
Genau, und das, obwohl Erik ja gesagt hat, der will bloß noch mal im neuen Stadion spielen, dann hört er auf.
Ja, ich meine, sein Job ist, er kniet. Also wenn Erik Seidel auf dem Platz steht, dann kniet er und macht einen Holder für Florian.
Ist aber auch wichtig, ne? Also ich glaube, als Holder, dieses Timing zwischen Holder und Kicker, da kommt es ja auch nie bloß auf Sekunden, da kommt es ja auf Bruchteile von einer Sekunde drauf an, dass der Ball und das alles in seiner Position ist. Haben wir ja jetzt wirklich mal Fachexpertise. Ich sehe das ja immer, ne, gerade in der NFL, wenn der Holder den Ball dann so dreht, dass die Naht an einer bestimmten Stelle ist, also gibt es da wirklich einen bestimmten Punkt, wo die Naht immer sein muss, dass der Ball sich so dementsprechend verhält, wie er fliegen soll, oder gibt es da auch ganz verschiedene Taktiken, den Ball so zu drehen?
Also erstmal, wie er schon richtig sagt, die Chemie zwischen Holder und Kicker, die ist, wird, glaube ich, oft unterschätzt, aber die ist wahnsinnig entscheidend. Ich habe das halt bei Florian und Erik gesehen, die hatten eine unglaubliche Chemie, da wusste halt ja der andere genau, was der eine macht, und da kommt es ja, wie ihr auch schon gesagt habt, auch viel aufs Timing an. Also ich weiß, dass wir auch beim Kicken immer trainiert haben, maximal 1,4 Sekunden zu brauchen vom Snap zum Kick. Da muss schon alles stimmen. Und ich weiß noch, dass als ich dann immer zum Kicken angetreten bin, es immer ein bisschen Schwierigkeiten gab, den Ball zu halten, weil keiner auf einen Linksfuß ausgerichtet war.
Ja.
Das war dann immer ein bisschen schwierig. Ich hatte dann immer Marvin als Holder. Wir haben uns dann irgendwann auch eingefuchst, aber Erik hat das dann auch sehr gut hingekriegt. Und das ist schon entscheidend, dass die Naht weggedreht wird, weil wenn man die trifft, tut zum einen sehr weh, und zweitens gibt es ja auch beim Ball, wenn man den kickt, immer so einen genannten Sweet Spot, der ist so ein bisschen unterhalb von der Mitte, und den muss man perfekt treffen, damit er dann auch die perfekte Höhe und Weite hat. Also von daher ist dieser Hold, dass der auch ordentlich auf dem Plate steht, das ist schon wichtig, weil als Kicker verlässt man sich darauf, dass das alles stimmt. Man läuft ja schon, wenn der Ball gesnappt wird, läuft man schon an und kann dann ja eigentlich schwierig nur noch abstoppen, um was zu korrigieren. Deshalb muss das alles schon sehr perfekt getimed werden und auch sehr viel trainiert werden.
Also Hauptsache die Naht ist weg quasi. Ist egal,
welche Hauptsache Richtung. Die Naht ist weg, den Rest kann man noch als Kicker auch ein bisschen retten, sage ich mal, wenn der Ball ein bisschen schief steht. Aber ansonsten mit der Naht wird es ein bisschen schwierig, das Ding perfekt zwischen die Stangen zu kicken.
Also ich muss sagen, Respekt, ne, für dieses wirklich minutiös getimte ganze Prozedere beim Kick. Ich glaube, meine größte Befürchtung wäre, dass ich den Ball so scheiße treffe, dass ich irgendeinem Holder oder Quatsch, dem Longsnapper das Ding hinten an den Arsch donner. Also das wäre so meine größte Befürchtung, dass ich dort irgendwie einen eigenen Spieler abschieße am Ende.
Hast du das schon mal geschafft? Schon
alles.
Im Training oder
ist
sowas?
Mir auch. Na, nicht irgendwie direkt den Spieler vor mir, aber ja, manchmal rutscht man im Training so sehr ab, dass man den irgendwie in Vollspann ganz knapp über die eigenen Leute hinwegschießt. Ist mir alles schon passiert, und auch im Spiel hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Testspiel hat mal der Gegner meinen Kick geblockt. Man guckt ja nur auf den Ball tatsächlich die ganze Zeit, deshalb sieht man ja auch nicht, was um einen herum passiert, und konzentriert sich nur auf den Kick, und wenn dann einer angeflogen kommt, das kommt dann immer ein bisschen überraschend, aber ja, alles schon vorgekommen tatsächlich.
Ja, dann schauen wir doch mal, was unsere Defense dies Jahr so zu bieten hat. Und da ist vor allen Dingen ein Thema ganz hoch im Kurs gewesen, wiederkehrende Spieler. Da haben wir auf der Defense-Seite ja gleich mal drei Stück, die uns dieses Jahr mit einer zweiten Saison im Monarchs Dress beglücken.
Genau, das sind Devonny Weed, Logan Mobilini und Arovaya. Das sind die drei Defensive Backs, die wir letztes Jahr schon hatten.
Du hast diesmal nie eingespielt, ich bin stolz auf dich.
Ah, warte mal.
Arovaya.
Einfach wunderschön.
Nur leider nimmt das Programm das nicht auf, ich muss das wieder händisch reinschneiden. Mann. also da freue ich mich besonders für Arovaya ganz besonders. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen mein geheimer My-Guy gewesen. Und die anderen beiden, also für Zahlen haben hauptsächlich Logan und Devonny gesorgt. Mit Tackles for Loss, Interceptions, Fumble Recoveries und Forced Fumbles haben sie beide alles mit abgedeckt. Und Aero, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er, der ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Das hat man auch ja schon mal thematisiert. Ich glaube, einfach weil der gegnerische Quarterback ihn gemieden hat. Weil am Anfang der Saison hat er richtig losgelegt und je älter die Saison wurde, desto weniger hat man von ihm mitbekommen. Also er wurde dann einfach nicht mehr so angespielt, aber er ist da, wenn er gebraucht wird. Und ich finde es super gut, dass einfach dieses eingespielte Trio wieder da ist. Und dass gerade bei den Cornerbacks und Safeties ist Kommunikation, wer übernimmt wem, wenn es jetzt zum Beispiel eine Zonenverteidigung ist, da muss man sich blind aufeinander verlassen kann, der verlässt jetzt meine Zone, du musst ihn jetzt übernehmen. Und da ist eingespielt sein ein großes Plus, glaube ich.
Das ist absolut korrekt und da bin ich mal gespannt, wie sich unsere anderen zwei Neuzugänge als Defense Back noch damit einbinden werden. Das eine ist Emmanuel Ikaru, der kommt von den Saarland Hurricanes, hat dort auch ganz gute Stats gemacht in den 6 Spielen, die er letztes Jahr dort war. 2 Interceptions, finde ich auch persönlich, so also Pass-Breakups, gerade in der Defense Back immer ganz nett anzusehen, wenn man die dann als seine Stats mit aufschreiben darf. War vorher auch in England zugange, ist unter anderem Nationalspieler Großbritanniens und ja, hat wie gesagt schon GFL-Luft schnuppern dürfen letztes Jahr und mal gucken, wie er sich jetzt im Monarch-Stress anstellt. Das, wie gesagt, der weitere Zugang ist Defense Back Jason Denneboom. Der ist ein niederländischer Nationalspieler. Also bei uns wimmelt es dieses Jahr auf jeden Fall von Nationalspielern im europäischen Raum. Und der macht einen großen Schritt. Der kommt von den Solingen Paladins aus der 3. Liga. Die sind dort letzter Zweiter geworden, wahrscheinlich auch dank seiner Hilfe. Und der ist ähnlich wie Yasan bei uns schon immer beim Football dabei. Der spielt, seitdem er 8 Jahre alt ist, Football. Also der hat auf jeden Fall eine Menge Erfahrung. Bei ihm bin ich vor allen Dingen gespannt, wie groß der Schritt für ihn tatsächlich ist. Aus der 3. Liga hoch in die 1. Liga in eins der Top-Teams. Das wird sicherlich interessant werden, was wir da erwarten dürfen. Aber wir haben ja nicht nur Defense Backs aus dem europäischen Umland zu uns geholt. Wir haben auch noch deutsche Unterstützung auf den Defense Backs. Und da darf Jonas jetzt gerne mal wieder was dazu sagen.
Ja, genau, da gibt es einige Neuzugänge. Fange ich mal an mit Niklas Müller, der Nummer 17, neuer Jugendkoordinator bei den Dresden Monarchs. Kommt von den Potsdam Royals, ist ja 13 Jahre lang aktiver Leichtathlet gewesen, also wirklich ein sehr athletischer Spieler, kommt gebürtig aus Cottbus, hat 2018 mit Football angefangen, spielt zunächst für die Cottbus Crayfish und dann, wie gesagt, seit 2021 Spieler bei den Potsdam Royals, jetzt nach Dresden gewechselt, spannender Spieler. Und dann kommt einer, ja, so ein bisschen zurück, Jan Marten, den kennt man vielleicht noch aus der Monarchs-Jugend, spielt seit 2015 Football, bis 22 eben in der Jugend der Monarchs gewesen und dann an die Schwäbisch Hall Unicorns Academy gewechselt bis 24 und dann ja, kommt er jetzt wieder zurück, hat auch schon Spiele in der Jugendnationalmannschaft gemacht und jetzt wieder bei den Dresdnern. Ein anderer, ja, vielleicht auch bekannterer Name, Erik Bonitz, der hat auch schon für die Monarchs gespielt, war jetzt ein Jahr bei den Düsseldorf Panthers und ja, um dort vielleicht auch mehr Spielpraxis zu sammeln, mal neue Erfahrungen zu sammeln, mal rauszukommen aus Dresden und jetzt wieder zurück bei den Dresdnern. Und dann haben wir noch Justin Heller, der hat letzte Saison 7 Spiele immerhin als Linebacker bei den Braunschweigern gemacht, hat dort auch 2 Jahre gespielt, war vorher in Darmstadt bei den Diamonds, hat in Wiesbaden gespielt bei den Phantoms und war in der Hessenauswahl bei den Düsseldorf Panthers und wie gesagt jetzt auch in Braunschweig, also schon einige Footballstationen hinter sich gebracht. Das ja, sozusagen mal die Neuzugänge auf Seiten der Defense Back. Da habe ich aber noch eine Frage an euch zu dem einen Import, zu dem Niederländer. Mhm. Hatten die Monarchs schon mal einen aus den Niederlanden? Das ist natürlich jetzt vielleicht eine fiese Frage. Oder vielleicht ist es der erste?
Frage, ja. Also tatsächlich habe ich auch mal genau das mich nämlich auch gefragt in der Vorbereitung. Ich bin jetzt nie super weit zurückgegangen, aber auf Anhieb die letzten 5-6 Jahre habe ich keinen Niederländer gefunden, der im Kader stand. Ob davor schon mal irgendjemand aus dem Bereich hier war, mir würde nicht gleich ein Name einfallen, der aus den Niederlanden kam.
Aber wo kommt jetzt die fiese Frage her? Weil du einfach überrascht bist über Niederlande, weil du das eben auch noch nie gehört hast? Oder hast du jemanden
im Genau, Kopf? Ja. Weil wir, wie er auch schon gesagt hat, die Monarchs haben ja auch in den letzten Jahren Spanier, Briten, Finn und so weiter geholt. Und ja, Niederländer wäre mir aufgefallen, wenn der irgendwie mit dabei gewesen wäre. Deshalb hat mich ein bisschen überrascht, aber ich bin gespannt, was der den Dresdnern bringen kann, was so die niederländischen Footballer, was sie so für Qualitäten haben.
Franzosen haben wir dieses Jahr auch keine, fällt mir gerade so auf.
Nee, nachdem Angelo sich entschieden hat, an die Hohe See nach Kiel zu wechseln, also den werden wir zwar wiedersehen dieses Jahr, aber im falschen Dress. Hm. Ich finde übrigens, ich folge ihm bei Instagram, es sieht falsch aus, wenn er grün trägt. Das geht einfach nie.
Steht ihm nie.
Nee, das außerdem.
Und ich wollte noch auf Niklas Müller noch mal kurz eingehen, der Jugendkoordinator. Mit dem könnt ihr auch noch eine Folge erwarten dieses Jahr. Den werden wir uns auch noch mal vorknöpfen. Und zwar höchstwahrscheinlich, wenn wir über Potsdam sprechen, weil er ja da aktiv war und jetzt bei uns hauptamtlich sogar arbeitet als Jugendkoordinator und sich immer denkt, wenn er immer hier ist, kann er auch noch ein bisschen spielen. Ja, also auf ihn könnt ihr euch freuen, den werden wir hier auch nochmal vors Mikrofon zerren. Genau.
Was ich besonders interessant finde, warum Justin Heller, der ja von Braunschweig zu uns kommt, sein Grund, warum er nach Dresden wechselt. Er hat zweimal gegen Dresden gespielt, hat dort beide Male verloren und jetzt will er mal die andere Seite des Balles kennenlernen. Also das finde ich einen sehr guten Grund, die sind besser, da gehe ich hin.
Winning Team Joiner.
Ja.
Nee, aber es scheint ja auch eine gute Ausbildung genossen zu haben. Also die Düsseldorf Panther, die haben eine super gute Jugendarbeit. Die sind echt herausragend in Deutschland bekannt für ihre Jugendarbeit. Und ja, Braunschweig, würde ich sagen, ist jetzt auch kein schlechtes Pflaster, wo man Football-Erfahrungen sammeln kann. Also das könnte schon ein guter Neuzugang auch von deutscher Seite her aus sein.
Was mir jetzt auch noch gerade auffällt, wir haben uns ja eigentlich in jedem Mannschaftsteil irgendwoher Unterstützung geholt, sei es aus dem amerikanischen Bereich oder aus dem europäischen Bereich, außer tatsächlich auf den Linebackern. Da haben wir uns zwar auch einen jungen Spieler geholt, den Dominik Friebe, der von den, ich glaube, Vogtland Rebels kommt. Aber ansonsten als Linebacker sind nur Altbekannte dabei und das finde ich besonders tatsächlich beeindruckend, dass man da auch das Team oder diese Gruppe im Team so stark zusammenhalten kann, jetzt nur mittlerweile auch über mehrere Jahre. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, du hast dieses deutsche Fundament, was du auch erstmal halten musst, ne, wo du es schaffen musst, dass die über Jahre bleiben und nie dann irgendwann mal woanders ihr Glück versuchen.
Ja, wenn ich jetzt mal wahllos ein paar Namen von unseren Linebackern dieses Jahr rauspicke, dann wissen wir halt auch warum. Also Florian Zorniden, Daniel Stechbart, Robert Koscherek, Chris Noack, die sind da super gut aufgestellt und auch mit Erfahrung gespickt. Und von daher war da vielleicht auch einfach gar nicht die Notwendigkeit da, ne? Wir hatten doch auch mal wir hatten mal so einen Linebacker vor 2 Jahren gehabt, einen amerikanischen Import. Das ging ja nie ganz so gut aus dann.
War das nicht sogar letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr, der dann kurze Zeit später schon wieder gegangen wurde.
Ja.
Genau. Ansonsten in der Defense-Line haben wir uns nochmal wieder Verstärkung geholt, nachdem Michael Badejoe jetzt mittlerweile, glaube ich, in Mexiko irgendwie in der Liga unterwegs ist.
Ja.
Und Lamont McDougall wohl gerüchtemäßig mit der ELF in Verbindung gebracht wird, nicht zurückkommt, haben wir uns dort unter anderem verstärkt mit dem Defense-Liner Deshaun Hall, der dort ordentlich abräumen soll. Und ich denke, wenn ich so seine Stats angucke, in 53 Spielen hat er fast 8 Quarterback-Sacks und über 130 Tackles gemacht, unter anderem auch eine Interception gefangen. Ich denke, der ist da auch ein Garant dafür, dass gegnerische O-Line ordentlich ins Schwitzen kommen werden.
Ja, das denke ich auch. Das ist ein Hühne und ein Kraftpaket. Der wurde auch mehrfach ins All-Pro-Team von seiner Liga da gewählt. Da scheint was auf die gegnerischen Quarterbacks zuzukommen, sage ich mal. Und der zweite ist, Ainge Mitchell Stephen Malin. Ja, ich glaube, so können wir es machen. Der hat unter anderem bei dem UWE Bullets gespielt.
Uwe.
Bei den Uwe, ja. Und der hat in der kanadischen Jugendliga im 2023 gespielt und hat dort auch in der Jugend schon 44 Tackle und 2 Quarterback-Sacks einheimsen können. Und letztes Jahr hat er unter anderem bei den Edinburgh Wolves gespielt mit 4 Quarterback-Sacks und noch bei den Fejervár Enthroners. Das ist das ELF-Team aus Ungarn, wo Brock Doman nächstes Jahr, also jetzt kommende Saison, spielen wird. Dort hat er 5 Spiele gespielt. Also der ist schon ein bisschen rumgekommen. Warte mal, wo kommt der eigentlich her?
Der kommt aus Großbritannien.
Der kommt aus Großbritannien, da.
Genau.
Hast es, ne? In Kanada gespielt, in England gespielt, in Ungarn gespielt. Der ist schon ein bisschen rumgekommen. Ja, wer weiß, da bringt er vielleicht ein bisschen Erfahrung mit.
Das vermute ich ganz stark, vor allen Dingen mit den Stats, die er hier aufgerufen hat. Da werden wir auf jeden Fall 2 große Kraftpakete mehr an der D-Line sehen. Aber auch dort haben wir natürlich, nicht nur in der Offense-Line, auch in der Defense-Line, haben wir gute deutsche Fundamente geschaffen, die wir zum Glück wieder halten können. Persönlich freue ich mich dort sehr, dass Leonardo Mattassini immer noch im Monarchs-Dress unterwegs ist, der sich definitiv auch zu einem der Leader in der Defense und der Defense-Line entwickelt hat. Georg Helbing hat ja jetzt seine aktive Karriere beendet und macht als Coach weiter. Ich glaube, als Assistant D-Line-Coach oder irgendwie sowas ist er jetzt vorgestellt worden. Ich weiß es gar nicht zu 100% mehr. Ja, Erik Hauschild ist immer noch dabei. Auch einer der, sagen wir mal, charakterlich oder der Name, der ihn am ehesten was sagt in der Fanszene. Ja, das sind jetzt so die Namen, die man vielleicht mal erwähnt haben sollte.
Apropos, ich will dich mal kurz unterbrechen, weil du Leonardo Mattassini ansprachst. Der war übrigens bei Sachsenradio in so einem Videopodcast zu Gast gewesen, bei so einer Fairplay-Sportsendung, nennt die sich. Und kann man sich jetzt im Nachhinein nochmal angucken. Ich würde das einfach mal unten in den Shownotes verlinken. Das geht, glaube ich, eine Stunde. Ein sehr interessantes Interview. Und Leo ist ja sonst nie so der Gesprächigste gewesen und für Interviews nie so ganz Fan davon. Und dort hat er einfach mal eine Stunde mit Sachsenradio gesprochen. Und das, ich habe mir das heute angehört. Das war sehr interessant. Ich werde das mal verlinken. Könnt ihr euch mal gönnen.
Das ist gut, dass du den Link da reinpackst, da kann ich es mir endlich mal anhören. Ich bin nämlich noch nie dazugekommen. Ja, ansonsten soll es das eigentlich schon fast gewesen sein. Jonas, hast du noch jemanden auf deiner Liste, den wir jetzt vielleicht übergangen haben sollten?
Übergangen nicht, also für mich in der D-Line vielleicht noch Jonas Schultes zu nennen. Ich habe mir das auch mal die Stats angeschaut. Der war ja hinter McDougal mit 6,5 Quarterback 6, einer der Besten. Also ja. Auch gut, dass der wieder zurück ist oder dass der immer noch mit dabei ist. Und ansonsten, glaube ich, wird auch die Defense auch in diesem Jahr wieder eine ganz wichtige Unit für die Monarchs. War ja auch in der letzten Saison schon so, dass man da Spiele entschieden hat. Ihr habt die Linebacker angesprochen. Wahnsinnig viel Qualität, Erfahrung. Und ich glaube auch, dass man in der Defense, genauso wie in der Offense, gut aufgestellt ist. Einen tiefen Kader hat. Ihr habt es ja angesprochen. Ich weiß noch, in meiner ersten Saison 2022 hatten wir, glaube ich, 20 Verletzte oder so. Das war ja eine richtige Seuchensaison. Deshalb sehr, sehr gut, dass man hier diesen tiefen, breiten Kader hat mit vielen verschiedenen Spielertypen, um genau sowas aufzufangen. Und ja, dann bin ich sehr gespannt auf die Saison. Bin sehr gespannt auf das Team, auf die Mannschaft, was man auf den Platz bringt. Gehe aber davon aus, dass jeder Spieler nochmal doppelt und dreifach motiviert ist, wenn man ein Finale zu Hause gewinnen kann.
Allerdings, wir sind gespannt auf die Saison, sagtest du. Was hast du so für Erwartungen an die Saison? Oder was sind Teams, wo du sagst, die sollte man im Auge behalten, die sind mit Favoriten, offensichtlich natürlich Potsdam. Bei Potsdam hat sich jetzt einiges geändert. Jalen Henderson ist weg, der Offensive Coordinator ist weg. Was erwartest du von Potsdam dieses Jahr? Kann man die greifen schon irgendwie?
Ja, du sagst es, sehr, sehr viele Veränderungen. Also ich glaube, Potsdam ist definitiv der Gegner oder die Mannschaft im Norden, gegen die es dann wieder gehen wird, wenn es um die Meisterschaft geht. Ich glaube, ich sehe da Potsdam und Dresden ganz, ganz weit vorne. Man muss natürlich jetzt Jalen Henderson ersetzen, irgendwie, der jetzt nach 2 Jahren dann weg ist. Neuer Offensive Coordinator mit Gabriel Lander. O-Line ist größtenteils geblieben. Also da gab es auch ein paar Rotationen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Potsdam auch in dieser Saison wieder zu den Favoriten zählen wird, logischerweise, als Meister. Berlin Rebels bin ich gespannt, was die dieses Jahr aufs Feld bringen.
Die waren shoppen auf jeden Fall.
Ja, die waren shoppen, die sehe ich weiter vorne, definitiv. Die haben einen neuen Quarterback, einen der Top 5 Receiver aus Europa geholt mit Aaron Jackson, mit dem Headcoach nochmal verlängert. Also das wird für mich ein spannendes Team sein. Ja, ich denke auch Schwäbisch Hall Unicorns, die haben auch ein gutes amerikanisches Duo geholt mit Josh Taylor und Austin Brock, die jetzt schon im 6. Jahr in Folge zusammenspielen. Und ja, so eine Verbindung von Quarterback und Receiver, wenn man ja so eine unschlagbare Chemie hat, das kann einem Team schon sehr, sehr viel bringen. Das sind, glaube ich, so die Teams, auf die ich schauen würde, die ja spannend sind im Norden. Klar, Braunschweig darf man bestimmt auch nicht unterschätzen. Ich glaube, Düsseldorf und Paderborn, die sind jetzt mal so ein bisschen weiter hinten in der Nordstaffel. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr eine sehr, sehr enge Staffel im Norden werden wird.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, bei Düsseldorf bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, ob die quasi an ihre Leistung vom letzten Jahr anknüpfen können, weil die sind ja auch bis auf, glaube ich, einen Stolperstein relativ marschiert in der 2. Liga. Ob die das jetzt wieder halten können oder gleich wieder zum Fahrstuhlteam werden, wie sie leider öfters mal waren. Hildesheim ist auch noch so ein Kandidat. Da habe ich mich jetzt leider noch nie gut genug damit befasst, wen die dort gehalten haben, beziehungsweise wer zurückgekommen ist aus der letzten Saison. Was man dort erwarten kann, die waren ja letztes Jahr auch überraschend, vielleicht auch tatsächlich überraschend bis ins Halbfinale vorgedrungen.
Ja, schon ein bisschen.
Ob die das auch dieses Jahr wieder so aufrufen können, ist halt so eine Sache. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Berlin Rebels sind dieses Jahr nie zu unterschätzen. Die hatten ja letztes Jahr bis zu dem Spiel gegen uns eher tief ins Klo gegriffen. Und dann kamen wir so als Aufbaugegner, könnte man ja fast weinen, weil ich glaube, danach haben die alles gewonnen, was danach noch kam, oder zumindest bloß nur eins verloren. Die werden dieses Jahr sicherlich weiter oben mitspielen, denke ich mal. Ja, ansonsten, ich hoffe doch, dass wir mindestens das Dresdner Team im Finale sehen, wenn die sogar am Ende auf dem Treppchen gleiten, das wäre natürlich wundervoll. Aber ja, die Motivation sollte hoch genug sein, dass man dieses Jahr definitiv wieder ins Finale will.
Jonas, ich weiß jetzt nicht, ob du den Spielplan vor Augen hast, aber hast du diese Saison ein Game to Watch, was du unbedingt sehen willst? Ja, wo man unbedingt ins Stadion gehen sollte oder auch ein Auswärtsspiel kann es natürlich auch sein, welches besonders interessant sein könnte.
Also was ich natürlich allen Fans, die Fans werden es wissen, aber vielleicht auch alle, die sich sowieso mal immer ein Footballspiel angucken wollten, sehr empfehlen kann, ist der Sparkassen Game Day am 25.05. Der ist... Also,
richtige Antwort.
Ja, das ist immer nicht nur als Spieler eine Wahnsinnserfahrung, sondern glaube ich auch als Fan in diesem großen Stadion. Das ist eine unschlagbare Atmosphäre, also wirklich Gänsehaut-Feeling, was man da bekommt. Und ich glaube, das ist so eines der Highlight-Spiele, auch für mich dann wieder als Reporter. Aber klar sind natürlich dann auch die Spiele gegen Potsdam. Das ist immer, also was da dann an Qualität aufeinander trifft, das ist immer sehr, sehr gut anzusehen, auch schon in den letzten Jahren, bis auf einige wenige Spiele, die ich jetzt mal außen vor lasse. Aber ansonsten waren das immer sehr, sehr spannende Duelle. Aber auch, ja, Spiele gegen Schwäbisch Hall sind auch immer sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind so meine 3 Spiele, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte.
Und Erik, deine?
Naja, wenn ich jetzt auch 3 nehme. Ja, pass auf, dann nehme ich den Sachsen-Energie Game Day. Das ist nämlich gegen Schwäbisch Hall.
Die übrigens endlich mal nach Dresden kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass Schwäbisch Hall nach Dresden kommen muss.
Auf jeden Fall, dass ich sie in Dresden sehe. Und dann ist das noch ein besonderer Game Day sozusagen geworden, der nochmal ein bisschen anders dann beworben wird und hoffentlich auch schön voll wird, das Stadion. Das wird dann im Heinz-Steier-Stadion stattfinden und ja, Heimspiel gegen Schwäbisch Hall, hab ich Bock.
Ja, also ich freue mich besonders auf das Spiel am 12.04., weil endlich die Saison wieder losgeht, auch wenn es nur ein Preseason-Spiel ist. Dann auf das Spiel am 27.04., am 10.05., am 17.05., am 25.05. Also es ist tatsächlich schwierig. Eigentlich habe ich richtig Bock auf die komplette Saison. Werde dieses Jahr definitiv einen fetten Kalendereintrag machen, dass ich am 14.06. mit nach Braunschweig fahre. Ich will mir das endlich mal dort angucken, nach x Jahren, wo ich mir das immer vorgenommen habe. Dieses Jahr wird es werden, Braunschweig. Weil, ich muss ehrlich sagen, wir haben ja dieses Jahr nur weiter Auswärtsfahrten. Das ist alles ein bisschen unangenehm sonst und da ist Braunschweig tatsächlich die nächste Option. Deswegen ist man ja auch gerne ein bisschen faul. Und ich muss sagen, auch wenn ich es vielleicht nie hoffe, aber wir haben ja das letzte Heimspiel zu Hause gegen Potsdam. Und das wäre halt einfach bombastisch, wenn das das entscheidende Spiel wäre, ob wir halt Nordmeister wären oder nie. Ich fände es natürlich nicht schlimm, wenn das schon 1-2 Spieltage vorher safe ist, aber wenn das natürlich so werden sollte, wäre das natürlich umso schöner. Also das sind so die Spiele, wo ich dieses Jahr richtig, richtig Bock drauf habe.
Stimmt, wir sind dieses Jahr nie einmal in Berlin, also Berlin nicht und Potsdam nicht.
Die kommen richtig.
Nur zu uns.
Genau.
Hm. Naja, gut. Okay. Morgens, hast du noch irgendwas Spannendes oder...
Nee, ich glaube, die Folge ist damit mal wieder, sind wir gut reingestartet.
Wir haben gerade die Stunde überschritten.
Richtig, wir sind gut reingestartet, jetzt wo es wieder enger wird mit unserer Taktung. Nächste Woche gibt es ja schon die nächste Folge. In Vorbereitung auf das Spiel gegen die Leipzig Lions haben wir uns, vorhin schon mal kurz erwähnt, Simeon Öme geangelt. Der wird uns da tatkräftig unterstützen, um euch perfekt vorzubereiten auf das Preseason-Spiel. Ansonsten für heute gibt es eigentlich nichts weiter, außer Danke zu sagen für deine Expertise, Jonas, für deine Mitarbeit hier im Podcast. Du hast mir sehr gut geholfen, weil ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, auch noch die deutschen Spieler vorzubereiten. Also an dieser Stelle auch nochmal großes Dankeschön. Und ja, dann gebühren die letzten Worte, bevor wir groß Tschüssi sagen, unserem Gast.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hat mir riesen Spaß gemacht und ja, bleibt mir nur zu sagen, ganz, ganz viel Erfolg für die Dresden Monarchs, für den ganzen Verein und ich freue mich auf die neue Saison, kann mich dir oder euch da nur anschließen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr geile Saison und dann hoffentlich auch ja, mit dem richtigen Ausgang, auf jeden Fall mit einem großen Finale in Dresden.
Okay, also auch von mir vielen Dank und ja, Leute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüssi.